Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und Alexander Klar hat eine junge Frau mitgebracht. Das stimmt nicht. Es ist das Bild.
Ein altes Bild.
Also eine junge Frau. Es ist das, ja, alt, weiß ich ja jetzt, habe ich jetzt ja gelernt, weil du das vergangene Woche so angekündigt hast. Es ist, muss ja, vergangene Woche hatten wir Caspar David Friedrich. Das war irgendwas Mitte gar nicht so, 1830.
1830, ja.
Und jetzt bist du in derselben Zeit. Aber wir haben vergangene Woche nur eine Zeichnung. Heute ein echtes Bild, ein Farbbild mit sehr viel Brauntönen. Was sieht man? Es ist ein nahezu quadratisches Bild, naja, eher so rechteckig. Man sieht von der Seite eine Frau. Und es ist so lustig, dass ich sofort eine Assoziation hatte zu einer Frau, die ich kenne, die jetzt aber hier keiner kennt. Insofern macht es keinen Sinn, den Namen zu nennen. Aber lustig, man sieht sie von der Seite. Das heißt, sie hat der rechte Arm, der ist uns zugewandt. Dann ist sie so, wie nennt man das denn? Ist das im Halbprofil? Nennt man das so?
Nein, ihr Kopf ist im Profil.
Im Kopf ist im Profil, aber der Körper ist im...
Ein bisschen uns zugewandt.
Beim
Körper redet man, glaube ich, nicht so sehr.
Vom Profil. Also man sieht große Teile des Körpers. Sie sitzt irgendwo drauf. Ob es eine Bank ist oder ob es so... Der Hintergrund ist mehr so schraffiert, so angedeutet. Das könnte aber so eine Art Wald oder so sein oder ein Stück Wiese oder irgendwie ist sie draußen in der Natur. Sie sitzt, hat ein weißes, relativ dünnes Kleid an. Also ich würde sagen, es ist eher so Frühling, Sommer. Trägt eine, was ist das eigentlich? Ein Haartuch? Also die Haare werden von so einer Art Tuch gehalten.
Mhm,
so,
ich auch so sehen.
Zum, ja. Tuch. Da gucken so ein paar rote Haare, gucken so ein paar Locken raus. Und die Frau ist, wie gesagt, im Profil so. Wirkt interessanterweise wie zurechtgemacht für dieses Bild. Also heute würde man sagen, geschminkt, ne? Also sie hat irgendwie Rouge aufgetragen. Es ist irgendwie so eine Art Lippenstift zu sehen. Sie guckt nach unten und interessant ist, was sie mit den Händen macht. Und ich kann nicht genau sagen, was sie mit den Händen macht, weil aus der linken Hand... Da ist, ja, was macht sie denn da eigentlich? Oder da ist irgendetwas, was sieht aus, als ob es fliegt oder als ob sie es gerade weggeworfen hat oder ob sie daran rumzuppelt. Das sieht aus wie, wahrscheinlich sind das irgendwelche klitzekleinen Blumen. Aber wo kommen die her und fliegen die oder guckt sie die an? Sortiert sie die mit der rechten Hand? Also irgendwas macht sie. Sie guckt auf jeden Fall das sind irgendwelche Blumen. Sie guckt auf irgendwelche Blumen und zippelt da irgendwie mit dem Daumen und dem Zeigefinger der rechten Hand rum und mit der linken Hand hält sie diese Blumen irgendwie fest. Richtig kann man es nicht sagen. Also ja, und dann ist aber die Geschichte auch schon auserzählt, was nicht schlimm ist. Ich bin demnächst am 4. April, wenn, ich glaube, es gibt keine Karten mehr, kommt Christoph Kramer nach Hamburg. Sagt der Name Christoph Kramer was?
Nein.
Christoph Kramer ist ein deutscher Fußballspieler, Nationalspieler, der berühmt wurde dadurch, dass er beim WM-Finale 2014 mit einem argentinischen Spieler derart zusammenstieß, dass er eine Gehirnerschütterung hatte und nicht mehr wusste, wo er ist. Also nicht schön. Und der heute ein gefeierter Kommentator von Fußballspielen ist. Daher kennt man ihn gut. Und wenn man sich für Fußball interessiert, natürlich nur. Und der wiederum hat einen Liebesroman geschrieben. Und jetzt wirst du sagen, wie komme ich jetzt da drauf? Also, weil das interessant ist, der Liebesroman von Christoph Kramer, den ich wirklich empfehle zu lesen, kommt aber erst im April, den kann man zusammenfassen mit ein Junge mit, was weiß ich, 14, 15, küsst zum ersten Mal ein Mädchen, die küsst aber auch einen anderen und der Junge klaut ein Auto und fährt in die große Stadt. Das ist die Geschichte auf 200, 300 Seiten. Und hier ist, das möchte ich damit meinen, hier ist die Geschichte scheinbar auch schnell erzählt. Ein Mädchen sitzt im Wald und macht irgendwas mit Blumen.
Wobei sie auf einem Stuhl sitzt, in einer Natur. Also rechts hat man tatsächlich das Gefühl,
dass es eine Trauerweide. Meinst du, das ist eine Lehne? Ah, das könnte so eine.
Dahinter ist so ein, aber ist sie ein, wie so ein
Biomorph?
Diese Lehne sieht aus, als ob sie aus lauter, Algen oder sowas zusammengesetzt. Also der Stuhl ist nicht genau erkennbar.
Genau, der ganze Hintergrund ist nicht genau erkennbar, aber offensichtlich auch bewusst um die Betonung auf das Mädchen. Das ganze Licht fällt ja auch auf das Gesicht, oder? Täusche mich da? Auf das Gesicht dieses Mädchen mit einer extrem charakteristischen Nase.
Ja, nämlich sehr gerade.
Sehr gerade Nase. Artisch. So, ist das eine, du wolltest eben über Mode sprechen. Ja. Aber was hat jetzt Mode? Das ist ja ein ganz schlichtes, weißes Kleid. Ne? Also es ist irgendwie fast schon zeitlos,
dieses Moment, Kleid. Aber glaubst du würdest so einem Kleid heute begegnen?
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Jenseits des Kostümballs. Und selbst da trägt niemand sowas.
Ja, jein, nee. Wahrscheinlich als Brautkleid vielleicht. Aber warum jetzt nicht?
Ja,
okay. Also, oder?
Ich versuche gleich mal, oder, also was ist denn das? Das Kleid ist nicht völlig einfach. Es hat mindestens zwei charakterisierbare Dinge. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Wir haben das letzte Mal über den altdeutschen Rock gesprochen und über so eine Art Fashion Statement, dass man als, als patriotischer Deutscher, der sich gegen die französische Militärmacht positionieren wollte oder auch gegen den französischen Hegemonialanspruch nach Napoleon, trug man altdeutsche Tracht und das war immer weit gewandet. Da war ein meistens weit schwingender Umhang. Auch die Hosen waren eher weit. Die Franzosen trugen ja eher enge Hosen und zwar so eng, dass die ja bis zum Bauch eigentlich körperbetont waren. Und damit signalisierte man etwas. Und die Frau tatsächlich signalisiert auch etwas. Und das reicht tatsächlich von der von dir bereits beschriebenen Nase bis zu dem Kleid. Und wenn du sagst zeitlos, würde ich sagen, ja, also jedenfalls nicht unmittelbar zeitgebunden im Sinne so einer vorübergehenden Zeit. Aber es ist tatsächlich, die ganze Figur ist schon geknüpft an eine vorbildliche Zeit. Und das soll dieses Bild schon transportieren im Jahr 1825, in dem es entstanden ist. Den Titel reiche ich schnell nach. Mhm. Mädchen mit Blumen, gemalt von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Das ist der Goethe-Tischbein. Mhm. Von dem kennt man vielleicht aus dem Kopfe das berühmte Porträt von Goethe in der Campagna, der ein ewiger Klassizist war, weil der Goethe in Campania ist fast 40 Jahre vorher entstanden, 1780, und hier sind wir also 1825. Also, worauf ich hinaus will, du hast ja die Kopfschmuck schon beschrieben, der hatte so ein bisschen was von diesen Piratenkopfschmucken, die man heute nach Pirates of the Caribbean auch mal wieder tragen kann. Also, das ist charakteristisch. Und dann dieses Kleid, was sie trägt, das ist sehr weit oben gegürtet. Also noch überhalb des Nabels, würde ich mal sagen.
Okay, das würde man heute nicht mehr tragen. Da hast du recht, wahrscheinlich, ja.
Oder, also es gab mal irgendwas, was eine Analogie ist. Das sind so Babydoll-Kleider, die auch irgendwie sehr früh anfingen, sehr weit auszustrahlen. Also das ist ein sehr schlichtes Kleid, weil es weiß ist, weil es einfach halblange Arme hat, weil es kein zu tiefes Dekolleté, aber auch nicht zu wenig Dekolleté hat. Und weil es sehr lang ist und weil es die Körperformen darunter ganz gut erahnen lassen konnte. Die Anspielung, die der Klassizist Tischmann hier versucht, ist Griechenland. Griechenland war das große Rollenmodell eigentlich vieler Zeiten. Die Suche nach dem klassischen Griechenland war immer groß. Jetzt sagen wir mal so, die französische Revolution, also die 1780er Jahre, die haben sich an Rom orientiert. Da waren sehr viele römische Bräuche, sehr viele römische Assoziationen, die Bilder, berühmten Sachen sind so von David, der Schwur, der Horatia, da sitzen lauter Römer vor uns. Dann kam eine kurze Phase von ägyptischer Mode, nämlich als Napoleon nach Ägypten ist, um Frankreich mal schnell den Nil einzuverleiben, dann gab es eine Ägyptomania. Und danach Griechenland war immer im Schwange, also die Mode à la Grec war in Frankreich immer im Schwange, aber es war immer so ein bisschen darunter. Und die Deutschen, Klassizisten zumal, nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft, die adoptierten das als so eine Art Fanal für die nicht revolutionsgesinnten Altdeutschen, sondern für die, also höhere Töchter konnten sowas tragen. Aber das Lustige ist, heute können wir ja nicht mehr alles lesen. Also vielleicht gäbe es irgendwie eine Modespezialistin, die uns noch ein paar mehr Sachen erzählen könnte. Tatsächlich ist das jetzt kein Hausmädchen hier und auch oder auch niemand, die widmet sich jetzt nicht einer dezidiert mädchenhaften, wie sag mal, die stickt nicht. Mhm. Und sie macht irgendwas mit Blumen. Das Lustige ist, ich stand heute auch schon vor dem Bild und das Interessante ist, dass, wo du vorhin in Stocken gerietst, ging ich beim Blicken auch in Stocken. Das rechts ist ja so eine Art Möglichkeit eines Blumenstraußes. Wenn der mal ein Kranz wird, ist er lang genug. Aber irgendwie hängt er hinter ihrer Hand.
Genau, das ist ja das Verrückte. Der ist doch, sie hat ihn nicht in der Hand. Er ist hinter ihr.
Er hängt irgendwie hinten an ihrem Arm.
Und was macht sie denn mit dem?
Sie zupft einen Zweig raus.
Ja.
Und versucht vielleicht die miteinander, sie also einen Kranz zu winden. Das ist ja auch etwas, was man damals
hängt der irgendwie an dem kleinen Finger ihrer linken Hand fest?
Das könnte sein.
Ist wirklich kaum zu erkennen.
Also ich stand vor dem Original vorher. Ich kann alle unsere Hörer nur einladen, dahin zu gehen. Es ist ein wunderschönes Bild, weil es einfach auch so gut gemacht ist. Und man kann aber nicht erkennen, was sie mit dem Strauß da macht. Sie windet aber, glaube ich, tatsächlich etwas, was ein blauer Kranz wird.
Aber ich glaube, der Strauß, aber diese verschiedenen Stränge von Blumen, die sind irgendwie an den Fingern ihrer linken Hand befestigt, weißt du? Und zwar, ich weiß nicht, wie heißt das hier eigentlich, an dem, der untere, so ein Finger hat ja drei Teile, weißt du? Aber wie heißt das denn an dem unteren?
Hinterm Ballen, meinst du?
Hinterm Ballen?
Der Handballen ist das?
Nee, nicht der Handball. Ich meine, du hast, wenn jetzt alle mal auf ihre Hände gucken, was man ja nicht machen soll, wenn man dann guckt, da hat das, ist ja so, nehmen wir mal den Mittelfinger, der hat so 1, 2, 3 Teile. Immer so, ne?
Das vorderste weiß ich, ist die Kuppe.
Darunter, die Kuppe, darunter, das ist das Mittel, weißt du, wie das heißt?
Glied.
Das Glied. Und ich habe das Gefühl, dass um das dritte Glied sozusagen.
Ist dieses ist das Gebinde.
Gewickelt gehängt. Und dann zieht sie da so Sachen raus, warum auch immer.
Also sie ist total vertieft und der Künstler hat eben den Moment genutzt, sie im Profil zu zeigen, weil auch das ist die Anspielung an Griechenland à la Grec, war ganz oft im Profil, weil auf den Vasenmalereien, also woher wusste man, wie sich die alten Griechinnen gekleidet haben? Natürlich von den Vasen, die es weitlich zu sehen gab im Louvre und in allen minoren deutschen Sammlungen auch. Das heißt, die kopierten ewig lang diese fantastischen griechischen Profile. Die Männer wie Frauen haben dieselben Profile. Also Achilles sieht aus wie Achilla. Die sind männlich und weiblich, ist im Gesicht nicht geschieden, am Körper aber sehr wohl. Also es ist eindeutig erkennbar, dass es sich um eine junge Frau handelt. Das Gesicht ist aber kann auch das eines männlichen Helden sein. Also die Heldin ist sehr vertieft in das, was sie tut. Und sie hat sehr preziöse Fingerhaltungen. Das heißt, die arbeitet sehr konzentriert, aber auch sehr gekonnt. Das legen die Finger nahe.
Das muss man ja auch, finde ich. Das ist ja so, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, dass irgendeines deiner Kinder auf dich zukommt und irgendein Faden oder irgendetwas hat sich verheddert?
Und du musst es entheddern.
Und ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn er dann zu kleinteilig wird. Du musst dich so konzentrieren, du darfst dich nicht. Und dann könnte ich das an dich anschmeißen teilweise. Und sie ist ja hier hoch. Also offensichtlich ist es schwierig, hochkonzentriert, aber an sich ist es auch fast egal, was sie macht, weil das Besondere ist doch dieser, wie du gesagt hast, einerseits diese Pose und andererseits dieser Blick und daher auch wahrscheinlich diese Nase, oder? Ich muss jetzt immer, ohne dass das jetzt irgendwie, Gott, nicht, dass das jetzt Frauen diskriminierend klingt, aber immer an Linda Zervakis denken, die ja immer Witze macht über ihre, die ist ja Griechin, und über ihre Nase, die dann immer so sinngemäß sagt, naja, man sieht mir schon an, dass ich Griechin bin, anhand der Nase. Und dass diese Nase so charakteristisch hier ist, ist ja dann ein Beleg dafür, oder widersprich mir, dass es eben genau um das geht, was du eben beschrieben hast.
Nee, diese Nase ist natürlich die Übersetzung einer antiken Nase die modernen Griechen. Müssen nicht notwendigerweise aussehen wie die Athenerinnen um 430 vor Christus. Ich glaube, das ist hier wirklich ich weiß, dieses Bild ist auch deswegen damals so erfolgreich gewesen. Also heute ist erfolgreich, weil es so unmittelbar ist. Du schaust auf eine Frau von 1825 Und tatsächlich jenseits der Kleidung kannst du dich sehr wiedererkennen. Das ist ja eine der immer wieder von mir gespielten Schönheiten des Kunstmuseums. Du schaust dir Bilder von Anno Dunemals an und entdeckst darin Dinge, die von jetzt sind. Und weil du so unmittelbar dem Bild gegenüberstehst, triffst du ja auf Leute. Du stehst im Angesicht mit Leuten aus einer ganz anderen Epoche, die mal gelebt haben. Der hat ja eine Vorlage hier genutzt und ich glaube nicht, dass er eine Vase verwendet hat. Der wird sich auch schon so von der Anatomie, würde sich schon auch ein Modell geholt haben, um das mal vernünftig nachzumalen, weil diese Pose gibt's nicht auf den Vasen. Und also was auch dazu führt, dass wenn man den Raum betritt, in dem dieses Bild hängt und man schon darauf zuläuft, das ist die Lichtregie, die er sehr geschickt macht. Zum einen ist das Licht erkennbar in dem Faltenwurf, der sehr, sehr souverän und sehr schön und auch sehr naturalistisch gemalt ist. Und zum anderen von rechts dringt hier Licht auf das weiße Kleid und auch auf die helle Haut. Und ihm gelingt es, und das ist wirklich das große Vermögen von Tischbein an der Stelle, den Körper zu modellieren, die Arme, die Schattenwürfe, auch die Finger. Wir haben tatsächlich öfter mal über Finger gesprochen und festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Finger zu malen. Das ist ein besonderes Vermögen.
Deshalb ist es ja im Comic-Bereich, war es im Comic-Bereich, wo ganz oft nur vier Finger gemalt werden, weil man es gar nicht so richtig merkt. Aber es ist extrem schwierig, Finger zu malen.
Er kann es.
Genau. Man sieht sogar die einzelnen Glieder, über die wir eben sprachen, und natürlich im Hintergrund auch dieser Schattenwurf. Das heißt, sie sitzt halt nicht ganz streng auf diesem
ganz Stuhl, entspannt.
Sie sitzt sondern ganz entspannt und geht so ein bisschen nach vorne. Ne?
Sie hat das eine Bein über das andere geschlagen, würde ich mal sagen, also weil das so verlängert ist und man sieht ja auch nach vorne den. Also man kann sich sehr genau vorstellen, wie sie da sitzt. Und so sitzt man auch heute noch. So sitzen elegante Menschen gerne mal so. Also ich kriege das ja nicht mit, ich kriege es nicht hin, meine Beine übereinander zu schlagen. Das ist bei mir.
Die Beine sind, wieso kriegst du es nicht hin?
Das ist mir nicht angenehm. Also ich kann Beine übereinander schlagen, so auf Männerart, indem ich den Unterschenkel auf das Knie lege. Dann gibt es
so ein bisschen quer,
aber
genau.
So direkt aneinander, das...
Das hat sie aber, ne? Sie
sitzt da verschränkt sozusagen.
Obwohl man das auch, man erahnt es, aber bewiesen ist es nicht. Es kann auch sein, dass die Beine einfach, sind nicht, ne? Sie sind übereinander geschlagen. Aber ist das Kleid dafür nicht zu eng?
Nein, das ist ein zweites Kleid. Das liegt jetzt da, das hat sie zurecht. Und vielleicht nutzt das Kleid noch, dass wenn die eine oder andere Blüte abhaut, kann man es noch auffangen. Und man vermeint sie ein wenig schmunzeln zu sehen, als ob sie sich ein bisschen lustig macht. Und er sagt, jetzt halt noch ein bisschen die Pose und tu doch nochmal, als ob du konzentriert bist. Selbst das flimmert so ein bisschen
durch. Aber ich kann es nicht sein, weil das, was sie tut, ja augenscheinlich nicht so richtig Sinn hat. Dass sie das einfach tatsächlich nur tut, also dass sie wirklich in dem Fall jetzt Modell sitzt. Dass er das deshalb so ausgewählt hat, weil er dadurch diesen Effekt dieser seitlichen Pose hinbekommt.
Ja, also es ist sehr artifiziell. Also die Pose ist als Bildgegenstand mit eingeschrieben. Tatsächlich hat man eine gewisse Assoziation an Figuren, die zu der Zeit sehr, sehr beliebt sind, zum Beispiel Musen. Also jetzt beginnt ja auch die Zeit, wo jedes Museum einen Fries bekommt, in dem die Musen gerne auftauchen. Und die klassische Verwendung eines jungen Frauenkörpers in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, im öffentlichen Raum als Muse aufzutreten. Das ist ja das, wo ich heute mal etwas rebelliere, wenn dann irgendwie eine Ehefrau eines männlichen Künstlers als dessen Muse bezeichnet wird, weil es mangelt ja schon an der Analogie zum Mann. Also war er dann der Muser, wenn sie die Künstlerin war. Aber als Topos taucht das eben just so in der ersten Hälfte, schon eigentlich im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts ganz verstärkt auf und das fließt halt dann in die öffentliche Skulptur ein. Aber die Urmusen, das waren ja einfach nur Personifikationen, Frauen, die kulturell waren. Ist ja interessant auch, dass die Kultur auf die Frauen verwiesen wurde. Derweil irgendwie Schlachten schlagen und oder Wettkampf. Also die Olympioniken sind Männer, Helden mit Schwert in der Hand sind auch Männer und die Musen sind die Frauen.
Aber es kann schon sein, auch übrigens, ich muss immer drüber nachdenken, was tut sie da, wenn sie mit der linken Hand diesen fast schon fertigen, nehmen wir an, das ist so ein Blumenkranz, den sie sich ins Haar macht, hält. Genau. Dann kann es sein, dass sie mit der rechten jetzt versucht, verstehst du, dass. Es kann auch sein, dass sie gleich versucht, aber warum hat sie dann das Tuch noch auf, sich das um das Haar rumzumachen und dann hinten zusammenzuknoten?
Naja, sie will einen Kranz. Wenn du einen Kranz willst, musst du das miteinander verbinden, damit es beieinander bleibt. Das heißt, ihr muss es jetzt gelingen, das ist was wir sehen, ist der festere vordere Teil, aber hinten muss ja auch noch beieinander sein. Das muss ja dann noch über ihre Mütze, über ihre Pirates of the Caribbean Aufmachung da oben drüber passen. Und das macht sie jetzt gerade fertig, diesen Kranz.
Ist das Besondere an dem Bild auch, dass es ein Bild von Tischbein ist? Also ist alles, was Tischbein gemalt hat, große Kunst, weil er sozusagen der Maler von kann man das eigentlich sagen, von Johann Wolfgang, er hat ihm den Weg geebnet, so kann
der
man sagen.
Der war in Rom, als Goethe kam und hat ihn bei sich zu Hause aufgenommen und ist berühmt geworden mit diesem Bild von Goethe in der Kampagne. Gibt noch ein zweites sehr schönes, das ist viel legerer, weiß ich nicht, wo das ist. Da sieht man Goethe am Fenster stehen, aber eher in häuslicher Tracht. Also die Hose sitzt schlecht, er hat die Beine so ein bisschen lässig und guckt dann auf den Korso rauf. Also bei Tischbein ist die eine Schwierigkeit, es gibt ungefähr 100 Tischbeins, also, oder sagen wir fünf malende Tischbeins, mehrere Generationen, okay, mehrere Verwandtschaftsbeziehungen.
Miteinander verwandt, aber alle.
Miteinander verwandt, das ist eine ganze Familie, die sich da, ich blicke auch nicht ganz durch oder ich bin da kein Spezialist, es gibt Onkel und Neffe und dann auch noch einen Sohn. Und wo er da steht, weiß ich gar nicht, ist er die erste Generation der Malenden? Ich glaube, er ist die zweite Generation. In Oldenburg, wer mal ins Oldenburger Schloss geht, findet dort ganze Palastwände mit den Idyllen Tischbeins, eines anderen Tischbein gemalt. Auch alles klassische Figurinen, die ein bisschen aus diesem Grottenzusammenhang, den wir auch schon mal hier hatten, das Groteske, das findet man da. Also es gibt sehr viele Tischbeins. Das war geradezu eine Bilderschmiede, will heißen. Die Antwort auf deine Frage ist, es gibt solche und solche Tischbeins. Wir haben halt in der Kunsthalle das Glück, dieses sehr, sehr gute, sehr ikonische Bild, das in eigentlich keiner Geschichte der Malerei des 19. Jahrhunderts fehlt. Also alle meine französischen Bildbände über Malerei des 19. Jahrhunderts haben dieses Bild mit dabei, was ich ganz lustig finde.
Aber warum?
Also ich würde mal sagen, weil er die einzigartige Figur an diesem Übergang von Klassizismus, sprich also diesem historischen Bezug auf Griechenland, auf die Antike und der Romantik, dem Übergang in ein Selbstbild, das mehr aus dem Mittelalter und der Gegenwart geprägt ist. Und der ist so eine verbindende Figur, der kann beides. Wenn du den Hintergrund anguckst, der eben tatsächlich so vollkommen, ohne genau zu klären, was da ist, das ist schon wahnsinnig modern. Also sein Verwandter, der, von dem ich annehme, dass sein Onkel ist, der würde den schwarz machen und die Idyllen davor machen. Er macht so eine Art pseudonaturalistischen Hintergrund. Man glaubt, da so eine Trauerweide zu sehen. Spielt aber fürs Bild keine Rolle. Es ist einfach nur dunkel und nicht schwarz. Und davor hebt sich natürlich wie ein Relief diese Figur ab, die da.
Also es ist schon das rein Handwerkliche auch.
Bild, also da technisch ist dieses Bild fantastisch. Ja. Die Proportionen stimmen, die Handhaltung stimmt, die Finger stimmen, die Innigkeit des Ausdrucks stimmt. Das ist ein wahnsinnig souveränes Bild, auch kein kleines im Übrigen, das ist fast einen Meter hoch und irgendwie so 80 Zentimeter breit. Das ist ein Meisterwerk, gar keine Frage.
Und er macht es sich nicht, leicht, weil eben all die Dinge, also das Spiel mit Licht und Schatten, der Mensch von der Seite, die Art und Weise, wie das Kleid fällt, was ja schon extrem schwierig zu malen ist, die einzelnen Finger, der Blick, irgendwie das Licht auf dem Dekolleté, im Gesicht und so, das ist alles an und für sich schon anspruchsvoll. Ich finde so ein bisschen, wo er dann nachlässt, ist bei diesem, vielleicht aber auch, um zu sagen, das spielt eigentlich keine Rolle, sind die Blumen an sich.
Ja.
Dieser Blumenkranz,
die Logik
ist so
der Blumen, wie sie aufgehängt sind. Ja, wie gesagt, ich stand heute noch davor und habe, weil ich dasselbe auch dachte, shit, was ist denn da passiert? Es ist im Bild nicht geklärt. Das könnte sein, dass die wirklich an dem kleinen Faden hängen und dieser Faden wird dann irgendwie, der wird dann rund und da hängen auch schon ein paar dran und das wird sie jetzt zueinander führen. Ich befürchte, das würde, vielleicht bräuchten wir jemand, der oder die Spezialistin ist im Blumenbinden. Alle Floristinnen unserer Zuhörerschaft sind hiermit aufgefordert, uns zu erzählen, ob das nicht möglicherweise eine ganz gängige Pose oder eine ganz gängige
vielleicht
Technik
ist, genau. Vielleicht ist das so.
Kranz zu flechten.
Nein, wirklich, also wirklich ein Bild, an dem wahrscheinlich Generationen von Malern sich Vorbilder nehmen können, sagen, so geht's, ne?
So wirkt das jedenfalls in sich stimmig. Eins noch, was ich ganz interessant finde, es kehrt ja alles wieder. Die Faszination von Blumen, das fängt ja irgendwie bei sehr kleinen Kindern an. Bei meinen Nichten und Neffen war es so, also der Neffe konnte nicht aufhören, Pusteblumen auszublumen und hat also eine halbe Wiese damit abgelaufen. Und meine Nichte hat ganz intuitiv, ganz früh angefangen, die Blumen, so kleine, was sind das so, diese Kamillen oder was auch immer, ich weiß gar nicht, wie. Also was man so auf der Wiese findet, zu versuchen,
Gänseblümchen zum Beispiel,
zu einem Kränzlein zu flechten, habe ich auch gleich mitgemacht und festgestellt, das geht schon. Also man kann Blumen flechten und das ist ja
natürlich. Ja, gerade mit Gänseblümchen.
Städter, wir wissen das doch gar nicht mehr. Die
doch. Du bist ja gar kein richtiger Städter. Du kommst ja aus Blankenese. Es ist ja quasi schon, schon eine Art Landflucht.
Da baut man Sandburgen am Elbstrand. Aber solche Sachen, das ist halt dieses das ewige Moment ist jetzt. Diese Frau vor im Jahr 1825 macht etwas, womit man sich durchaus heute, was man nachvollziehen kann.
Und du hast recht, es ist der Moment jetzt, wenn man genau hinguckt und länger mal spricht, es ist der Moment, wo sie die beiden Enden dieses Blumenkranzes zusammenführt.
Meinst du, da haben wir
das jetzt gelöst? Das glaube ich. Und dann nimmt sie wahrscheinlich, legt sie es zur Seite, nimmt dieses Tuch ab und macht sich dann den Blumenkranz oben drauf. So stelle ich es mir vor.
Das wäre doch fantastisch, wenn wir jetzt da noch Nachrichten bekämen, wie neulich von der Kemenate.
Dann ja, das wäre gut, wenn jemand das wüsste. Aber dadurch hat das Bild ja auch etwas, das muss man auch sagen, etwas Dynamisches. Also es ist irgendwie in der Bewegung und es hat andererseits wieder diesen Schnappschuss.
Das ist diese Übersetzungsleistung von den griechischen Vasen, die ja sehr statuarisch sind. Und er ist da auf der allerhöchsten Höhe, auch die französischen zur selben Zeit. Also in Deutschland gibt es noch einen Dannecker, der ähnlich toll mit der Figur, die übersetzt aus dem Antiken in die Gegenwart. Und ansonsten Jacques-Louis David, also die ganze Generation der französischen Maler dieser Zeit, die Guten von denen, die können genau das, nämlich die bringen die Antike zum Leben in solchen Figuren. Und da gehört er eben mit hinein in diese Runde.
Alexander, ich bin gespannt, was du mir nächste Woche mitbringst. Vielen Dank.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.